Ernährung Plus, der Foodcast mit Manon Struck-Pazina und Marc Ernie. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 35 von Ernährung Plus, der Foodcast. Und man merkt es langsam, es ist wirklich Frühling da draußen. Ostern steht direkt vor der Tür und damit natürlich auch das Ende der Fastenzeit. Deswegen sage ich erstmal hallo Manon und wie sieht's bei dir aus? Hast du schon ein bisschen Frühlingsgefühle?
Ja, hallo Marc. Ich habe Frühlingsgefühle und ich finde es ganz toll, wenn draußen die Sonne scheint und es auch ein bisschen wärmer geworden ist, sodass man auch wieder draußen sitzen kann, auch im Außenbereich von Cafés. Auch mit Jacke zwar noch, aber trotzdem, man kann die Sonne genießen, den Vitamin-D-Speicher ein bisschen auffüllen und von daher liebe ich das. Der Frühling ist ganz toll. Es ist noch nicht so mega heiß wie im Sommer, sondern es ist so eine schöne Übergangsphase und gerade so die Vor-Osterzeit, wo man mit den Kindern auch basteln kann, Ostereier bemalen kann, das ist ja auch immer ganz schön.
Wollte ich gerade schon fragen, wie sieht die Osterdekoration bei euch aus? Steht da schon was?
Ja, also wir haben ganz traditionell so eine tolle Häschenschule. Also einmal so eine ältere Häschenschule und eine von Playmobil tatsächlich. Also es gibt ja alles Mögliche, mit der die Kinder dann auch spielen können. Und wir haben natürlich ganz traditionell den Osterstrauch, wo dann die selbst bemalten Eier dranhängen.
Also eine Osterschule, das sind einfach mehrere Hasen, die nebeneinander stehen, ja?
Es gibt ja dieses tolle Buch, ist schon ein ganz altes Buch, die Häschenschule. Und dazu gibt es Osterdeko. Ich kannte das auch schon von früher, mein Mann auch. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so deutschlandweit verbreitet ist, aber wir haben auch das Buch dazu. Und wie gesagt, da gibt's so Dekomöglichkeiten, unter anderem dann eben auch von Playmobil. Und das sind wirklich so Häschen, die in der Schule sitzen, auch mit einer Tafel, mit so einer ganz alten Kreidetafel noch. Also das sieht ganz süß aus.
Okay, bin ich wieder ein bisschen schlauer geworden. Da soll einer sagen, Podcasts bilden nicht. Wie sieht's denn bei dir mit der Osteressensgeschichte aus? Gibt's da denn bei euch irgendwas ganz Besonderes, einen Osterschmaus?
Ja, aber eher so im süßen Bereich. Also auch da wieder die Klassiker Hefekranz oder Hefezopf, das Osterlamm, also das gebackene Osterlamm aus Rührteig und eben Möhrentorte oder Möhrenmuffins. Das sind so die Sachen, die brauche ich irgendwie über die Tage verteilt. Aber so in dem anderen Bereich, also quasi bei den klassischen herzhaften Speisen, da bin ich noch ganz offen.
Okay, also Karfreitag ist ja normalerweise immer so der Fischtag, also zumindest sogar auch bei uns meistens. Dann allerdings die anderen Tage oder so, da sind wir schon eher auch durchaus mit Fleisch dabei. Wobei ich sagen muss, einen Hasen haben wir tatsächlich noch nie gegessen. Ich finde, das ist ja auch irgendwie suizidal oder so. Man macht sich ja das Osterfest damit so ein bisschen kaputt. Will man ja nicht, oder?
Es gibt ja auch den falschen Hasen.
Stimmt.
Kannst ja auch essen.
Stimmt, wäre vielleicht eine Option fürs nächste Mal.
Und es gibt ja vor allen Dingen auch so ein paar Alternativen, wenn du kein Fleisch essen möchtest. Da gibt's ja mittlerweile auch ganz viel andere Dinge, die man auf den Tisch bringen kann.
Ja, genau. Und zwar gibt's ja mittlerweile einige Fleischalternativen. Wir haben ja zum Beispiel einen ziemlich guten Döner auf der Grünen Woche probiert. Der war ja komplett vegan. Daran erinnere ich mich noch gut. Und viele von den Produkten sind ja eher so auf Erbsenbasis hergestellt. Andere dann wieder mit Soja. Und dann gibt's auch noch welche mit Seitan und natürlich auch noch vieles weitere mehr. Und wir haben uns gedacht, wir bringen da jetzt heute einfach mal so ein bisschen Ordnung rein und fragen mal ganz genau nach, was es mit den Fleischalternativen auf sich hat und wie das vielleicht auch am Ende alles im Supermarkt gekennzeichnet werden muss. Das ist nämlich ziemlich interessant. Und unsere Expertin dazu, die kommt heute aus Österreich und heißt Anka Lorenz.
Anka Lorenz ist Lebensmittelexpertin und Geschäftsführerin Bundesindung der Lebensmittelgewerbe der Wirtschaftskammer Österreich. Sie beschäftigt sich unter anderem mit der richtigen Kennzeichnung von Fleischersatzprodukten und welche Herstellerfallen es in diesem Zusammenhang gibt. Zu diesem Thema wird sie auch auf dem Berliner Food Safety Kongress am 4. Juni einen Vortrag halten.
Hallo.
Hallo aus Österreich.
Hallo.
Ja, dann starten wir doch direkt durch. Frau Lorenz, mit welchen Rohstoffen werden denn Fleischalternativen mittlerweile hergestellt? Ist das zum Beispiel immer eine Proteinbasis?
In den meisten Fällen ist es eine Proteinbasis. Also Sie haben heute ganz tolle Produkte auf Basis von Sojaprotein. Sie haben es ja kurz auch schon erwähnt. Auf Basis von Erbsenprotein gibt es ganz, ganz viel. Seitan, der ja ein Protein auf Weizenbasis ist, wird verwendet. Wir haben in Österreich auch ein Unternehmen, das sehr erfolgreich arbeitet auf Basis von Pilzen, also von Kräuterseitlingen, die hier auch von den Konsumenten wunderbar angenommen werden.
Was macht denn überhaupt ein Fleischersatzprodukt zu einer Fleischalternative? Also muss es tatsächlich auch immer nach Fleisch schmecken?
Also das ist das, was unsere Konsumentinnen und Konsumenten ja eigentlich erwarten. Darum kaufen sie ja dieses Produkt. Das sind ja vielfach Menschen, die sagen, aus ethischen Gründen oder sonstigen Überlegungen, möchte ich jetzt kein Fleisch essen. Aber ich möchte doch etwas, was mich an diesen Geschmack erinnert. Deswegen sind diese Produkte auch immer mehr erfolgreich am Markt, weil das ein Produkt ist, das viele Personen gerne essen, weil sie sagen, hier, da kann ich das ohne schlechtes Gewissen essen. Das ist mit meiner inneren Einstellung übereinstimmend und das möchte ich auch gerne so kaufen.
Und gut, jetzt ist es aber auch so, manchen ist vielleicht der Geschmack, also Manon zum Beispiel, die mag das ja gar nicht so sehr, wenn es nach Fleisch schmeckt, aber das ist natürlich unterschiedlich, deswegen, welchen Anteil machen denn solche Produkte mittlerweile aus? Also wird es von den Verbrauchern in Supermärkten tatsächlich auch gekauft?
Also bei uns in Österreich wird es immer mehr gekauft, wobei ich sagen muss, der Anteil ist noch im sehr, sehr geringen prozentuellen Niveau, das muss man schon zugeben, aber durchaus steigend. Es steigt ja auch die Breite des Angebotes im Supermarkt. Also erinnern Sie sich, wir hatten 2009 in Österreich Schlagzeilen. Da wurde der Weltuntergang herbeigeredet mit Analogkäse und Schummelschinken. Das ist jetzt gerade mal 15 Jahre her. Und heute haben wir eine etablierte neue Ernährungsschiene, eine etablierte neue Angebotsschiene bei diesen Produkten. Eine wunderbare Breite. Die Produkte werden natürlich auch besser. Die schmecken besser, die sind im Biss besser. Also hier wird wahnsinnig viel Neues auf den Markt gebracht und wird von den Personen, die das auch wollen, auch gut nachgefragt.
Das ist ja ein ganz interessanter Punkt, den Sie gerade angesprochen haben, weil daran erinnere ich mich auch, das, was früher so als Imitat abwertend bezeichnet wurde, ist jetzt quasi die Alternative. Also das wurde so ins Positive gekehrt. Und wenn ich mich so dran erinnere, die ersten Tofu-Bratwürstchen, die mir beim Grillabend angeboten wurden, die gingen gar nicht. Die waren so richtig gummiartig, muss man sagen. Wie hat sich denn dieses ganze Projekt Fleischalternativen in den letzten Jahren so entwickelt? Also sowohl von den Absatzzahlen her als auch von der Produktqualität.
Aus meiner Sicht hat sich das ganz, ganz positiv entwickelt. Die Absatzzahlen, wie ich gesagt habe, die steigen auch. Wir sind hier natürlich noch nicht dort, wo wir bei klassischer Fleischware sind oder bei klassischen Fischprodukten im Fischabsatz sind. Aber dennoch steigt hier doch auch die Akzeptanz seitens der Kunden. Und die kann nur steigen, wenn das Ding schmeckt. Also guter Geschmack, wie Sie schon gesagt haben, ist natürlich auch bei uns irgendwo der Schlüssel zum Erfolg. Wenn es den Leuten nicht schmeckt, dann kaufen sie es nicht. Dann kaufen sie es vielleicht einmal und sagen, okay, danke, hab schon probiert. Und mir ist es genauso gegangen wie Ihnen, wie ich vor etlichen Jahren das erste Mal so ein Versuchsprodukt unserer Firmen am Tisch hatte. Habe ich mir gedacht, und das soll ein Erfolg werden, echt jetzt? Aber die Firmen sind dran geblieben, die Firmen haben weiter geforscht, die Firmen haben weiter entwickelt und ich muss sagen, heute haben sie Produkte am Markt, die sind natürlich anders, das ist klar. Fleisch und Pflanze sind natürlich zwei komplett unterschiedliche Lebensformen, das ist klar und dass ich da natürlich auch gewisse Unterschiede habe, das muss auch jedem klar sein.
Okay, aber woher kommt denn so dieser Fleischgeschmack? Also wie kommt der denn rein in pflanzliche Produkte? Wie kann das funktionieren?
Naja, wenn Sie ein Produkt wie Fleisch künstlich nachbauen wollen, ja, dann müssen Sie schon tief in die Trickkiste greifen.
Also das heißt, es sind dann eher so die Gewürze oder was macht denn Fleisch zum Fleisch sozusagen?
Sie müssen natürlich das erste Mal schauen, Konsistenz. Fleisch hat natürlich eine ganz andere Konsistenz. Fleisch ist eine auch wenn Sie es ganz, ganz fein als Masse haben, das hat immer einen gewissen Klebeeffekt auch. Soja ist ein Granulat. Also da müssen Sie irgendwie versuchen, hier die Textur von Fleisch künstlich nachzubauen. gelingt mittlerweile ganz gut. Dann müssen Sie versuchen natürlich, wenn Konsumentinnen und Konsumenten auch den Geschmack nachfragen, ja, dann müssen Sie den auch noch hineinpappen.
Also ich erinnere mich da auch noch an den veganen Döner, den Manon und ich gegessen haben. Und der hatte wirklich wie Fleisch geschmeckt, also wie Dönerfleisch. Der war eben auch von der Konsistenz her so. Die haben eben erzählt, dass da auch so ein bisschen, damit das eben so knusprig wird außen, wie so ein richtiger Döner auch, wenn man den runterschält, ein bisschen Zucker war da auch drin.
Ja, der karamellisiert natürlich und durch das Karamell kriege ich natürlich die Knackigkeit.
Gibt es denn von rechtlicher Seite etwas, was Sie beachten müssen, was die Inhaltsstoffe des Alternativproduktes angeht? Jetzt mal abgesehen davon, dass sie fleischfrei sein müssen.
Natürlich gibt es hier auch Einschränkungen. EU-Zusatzstoffrecht ist abschließend. Und wenn Sie sich die Zusatzstoffverordnung anschauen, das ist an sich immer ganz einfach. Da haben Sie einfach den Stoff. Was ist das und wo darf ich es verwenden? Und da gibt's natürlich Zusatzstoffe, die kann ich überall verwenden. Dann gibt's Zusatzstoffe, die kann ich nur im pflanzlichen Bereich verwenden. Es gibt Zusatzstoffe, die kann ich nur eben für tierische Produkte verwenden. Wir haben in Österreich immer wieder das Problem gesehen, dass auch kleine Metzgereien anfangen wollten, hier ein bisschen zu experimentieren und in diesen neuen Markt auch vorzudringen und dann halt einfach die Gewürz- und Zusatzstoffmischungen genommen haben, wie sie sie einfach im Hause hatten. Und da waren halt dann auch immer wieder Sachen drin, die eben keine Zulassung haben für den pflanzlichen Sektor. Nur deswegen, weil es ein Burger ist oder wie ein Burger ausschaut und auch wie ein Burger schmecken sollte, heißt es noch lang nicht, dass es deswegen ein fleischliches Produkt wird. Und da sage ich immer, und das empfehle ich auch unseren kleinen Firmen, die jetzt nicht eine große juristische Abteilung im Hintergrund haben, wenn ihr sowas machen wollt, dann nehmt Kontakt auf mit dem Gewürzmittelhersteller eures Vertrauens, besprecht das mit ihm und der wird euch eine maßgeschneiderte Mischung machen, wo ihr auf der rechtlichen sicheren Seite seid.
Aber ein anderes Thema bei dem Produkt ist ja auch die Nährstoffzusammensetzung. Also bei Fleisch weiß ich ja, ich krieg Eisen, ich kriege Vitamin B12, ich bekomme Zink, zumindest bei den meisten Fleischsorten. Bekomme ich das auch bei meinem Alternativprodukt oder bekomme ich da eigentlich nur die Proteine?
Wenn Sie es reingeben, bekommen Sie es dort auch.
Aber ist es drin? Also geben die Hersteller es rein?
Sie müssen es zufügen, weil natürlich die Zusammensetzung einer pflanzlichen Proteinquelle ist natürlich gerade im Mikronährstoffbereich eine völlig andere als die von Fleisch. Das Fleisch bietet dann natürlich starke Vorteile. Das muss man auch sehen. Ja, wenn ich das natürlich in ein Produkt aufnehmen möchte, das das von Natur aus einfach nicht haben kann, dann muss ich es künstlich zufügen.
Aber das machen die Hersteller eigentlich nicht. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich mal auf so einer Packung gelesen habe, plus Eisen, Vitamin B12 etc.
Also ich habe das auch noch nie gesehen, muss ich sagen.
Okay.
Aber theoretisch möglich, es zu tun, wäre es natürlich. Da sind wir dann wieder im Zusatzstoffsektor. Da haben Sie dann wieder ein paar Nummern mehr.
Aber ich sag mal so, also man braucht es ja eigentlich auch nicht. Es gibt ja dann wiederum genügend andere Lebensmittel, mit denen ich diese Mikronährstoffe aufnehmen kann. Also zum Beispiel Hülsenfrüchte, da hat man dann ja dann auch das Eisen. Also von daher, wenn man es weiß, ne, also das ist, glaube ich, immer ganz wichtig, dass man weiß, die Fleischalternative ist nicht das Fleisch. Ich bekomme zwar die Proteine, aber eben nicht ansonsten die gleiche Nährstoffzusammensetzung.
Das muss natürlich den Käuferinnen und Käufern klar sein. Die Natur ist in einem breiten Range, die Natur ist unterschiedlich und ich kriege natürlich das, was ich kaufe.
Jetzt hat sich ja seit einigen Jahren der Hersteller Rügenwalder auf diesen ganz speziellen Markt spezialisiert und vor allem auch beim Thema Wurst und Ersatzprodukte. Und jetzt wurde ja angekündigt, dass die vegetarischen Ersatzprodukte komplett auf vegan umgestellt werden sollen. Was bedeutet das denn dann bei den Inhaltsstoffen?
Bei vegan dürfen Sie gar keine Inhaltsstoffe mehr drinnen haben, die irgendwo einen tierischen Bezug hatten. Wenn Sie zum Beispiel zur Festigung der Textur Eiweiß eingesetzt haben, also tatsächlich Eiweiß vom Ei, dann geht das natürlich in einem veganen Produkt gar nicht. Da müssen Sie dann auf eine Alternative wie Weizenkleber zurückgreifen. Funktioniert auch gut. Aber da müssen Sie dann wirklich aufpassen, dass Sie hier wirklich frei von allen Zutaten bleiben, die irgendwo einen tierischen Bezug haben. Das gilt natürlich auch für so Sachen wie Gelatine.
Kommen wir vielleicht mal vom Produkt selber zur Kennzeichnung. Da gibt's ja ganz kreative Namen im Supermarkt und das ist ja auch so eins Ihrer Schwerpunktthemen. Darüber werden Sie auch einen Vortrag halten beim Food Safety Kongress im Juni in Berlin. Was ist denn da eigentlich erlaubt und was ist nicht erlaubt? Und gibt es da vor allen Dingen auch Unterschiede jetzt zum Beispiel zwischen Deutschland und Österreich?
Die Lebensmittelkennzeichnung, wie ich schon gesagt habe, ist nicht ganz so einfach bei diesen Produkten. Ja, es gibt Dinge, die erlaubt sind und ja, es gibt auch Dinge, die sind absolut nicht erlaubt. Sie haben zum Beispiel Bezeichnungen, sind geschützte geografische Angaben, geschützter geografischer Ursprung, das ist EU-rechtlich geschützte Bezeichnung, die dürfen Sie gar nicht verwenden, auch nicht verballhornt. Dann sind wir im Bereich der Milchprodukte. Dort haben Sie natürlich auch einen EU-rechtlichen Schutz. Der ist ganz klar in der EU-Milchmarktordnung festgelegt, dass Sie Bezeichnungen, auch wenn Sie Buchstaben verdrehen, wie Milch, Käse, Joghurt, Butter, nicht verwenden dürfen. Das ist auch klar. Lustigerweise, da hat sich niemand aufgeregt. Da gibt es ja Margarine als pflanzliche Alternative und da war ganz klar, das Ding heißt nicht Butter, das Ding heißt Margarine. Und da war das ganz klar. Und es gab, wenn Sie sich zurückerinnern, vor auch schon sehr vielen Jahren, einen Rechtsstreit der Briten, der dann vor dem EuGH gelandet ist, wo eine Firma geklagt wurde, weil sie das Wort Käse verwendet hat in ihrem Produkt. Der EuGH hat dann eben befunden, es gibt eine EU-Marktordnung und das Wort Käse darf nicht verwendet werden. Und die Firma hat dann einen ganz genialen Schritt getan. Sie haben die komplette Werbelinie für dieses Produkt, bei uns in Österreich hätte man das wieder als Analogkäse bezeichnet, dieses Produkt wurde unter dem Namen Gerry auf den Markt gebracht. Und dieser Gerry hat so eingeschlagen, das war das stärkste Produkt des Unternehmens dann. Also man sieht, ich muss nicht irgendwas wo anlehnen, sondern ich kann hier in einem neuen Produktbereich wahnsinnig kreativ arbeiten. Ich muss nur immer aufpassen, dass ich nicht irreführend bin. Ich darf nicht etwas behaupten, was nicht ist. Das ist ganz klar. Konsumentinnen und Konsumenten müssen schon sehr genau sehen, was sie hier vor sich haben. Sie haben ja keine vorgeschriebenen Bezeichnungen in diesem Bereich. Und der ganze Markt ist einfach noch zu jung. Da haben Sie auch keine sozusagen etablierten verkehrsüblichen Bezeichnungen dafür. Ja, was macht man in dem Fall? Da gibt die EU-Lebensmittelinformationsverordnung ja auch dann vor, wie in diesem Fall vorzugehen ist. Und das ist die beschreibende Bezeichnung. Das ist vielleicht ein bisschen juristisch komplexer, als es klingt, aber ich muss einfach den Kunden ihre Fragen beantworten. Was ist denn das? Aus was besteht denn das? Und was mache ich damit? Was kann ich erwarten, wenn ich das Produkt kaufe? Die Europäische Kommission ist bis heute eine Durchführungsverordnung zum Thema Bezeichnung veganer und vegetarischer Produkte schuldig. Jetzt haben sich natürlich die Mitgliedstaaten hier, sage ich mal, ein wenig selbstständig gemacht. In Deutschland hat man sich bemüht, angelehnt auch an die Gruppe der Gutachter und angelehnt ein bisschen an die deutschen Leitsätze, hier einen Leitfaden auszuarbeiten, wie denn diese Produkte schön zu kennzeichnen wären. In Frankreich haben Sie jetzt gerade gesehen, ist ein Dekret herausgekommen, das gewisse Bezeichnungen, sage ich mal, unter Schutz stellt. Also Sie dürften jetzt auch in Frankreich nicht behaupten, es gäbe ein veganes Huhn oder es gäbe ein veganes Kalb. Das geht sicher nicht. Und es gibt auch keinen veganen Lungenbraten oder ein veganes Filet, weil das sind einfach gewachsene Teilstücke vom Tier. Das ist Anatomie. Das hat jetzt mit einer gastronomischen Zubereitung nichts zu tun. Der Muskel heißt so. Und ähnlich ist es jetzt bei uns in Österreich auch. Wir haben jetzt einen Leitfaden herausgebracht im Rahmen des österreichischen Lebensmittelbuches, österreichischer Lebensmittelkodex, um Firmen, die sowas machen wollen, einfach eine Handhabe zu geben, wie sie sich dem Thema Lebensmittelkennzeichnung hier nähern. Und da ist auch ganz klar gelegt, auch in Österreich gibt es kein veganes Huhn. Das heißt, hier müssen Sie schon sagen, was es ist. Und Sie müssen auch die Proteinbasis angeben in dieser beschreibenden Bezeichnung. Ja, aus was ist es dann denn? Ja, ist es jetzt eben aus Seitan, ist es aus Kräuterseitling, ist es aus Sojaeiweiß, ist es aus Erbseneiweiß, whatever. Ja, ist auch vor allem nicht zuletzt auch für Allergiker nicht uninteressant, was da drinnen ist. Es gibt Glutenallergiker. Es gibt Leute, die sind gegen Sojaeiweiß allergisch. Da ist es schon ganz, ganz notwendig, dass ich auch in der Bezeichnung sage, ja, was, lieber Kunde, was kriegst du denn da jetzt? Was in Österreich auch noch festgelegt wurde, ist, zusätzlich zur beschreibenden Bezeichnung können Sie natürlich eine Fantasiebezeichnung wählen. Ich meine, das muss jetzt nicht der Gerry sein, der ist ja geschützt, aber Sie können in der Fantasiebezeichnung sich natürlich ein bisschen mehr rühren, sage ich einmal, als in der beschreibenden Bezeichnung. Die beschreibende Bezeichnung muss einfach ganz klar darlegen, was ist denn das Ding. Also ich muss jetzt nicht unbedingt in der Bezeichnung, und das ist auch mein Appell an die Branche, die das herstellt, ich muss hier nicht unbedingt sklavisch an den alten Bezeichnungen festkleben. Das ist ein neuer Markt, der gibt doch so viel Möglichkeit für Kreativität. Wir haben einen Hersteller, der das auf Kräuterseitlingsbasis solche Produkte macht, der heißt mit Vornamen Hermann. Und was hat er seine Produkte genannt? Die ganze Produktrange heißt Hermann Fleischlos. Absolut genial. Ja. Also ich muss jetzt nicht immer auch in der Fantasiebezeichnung, die ich hier dem Produkt gebe, sklavisch am ursprünglichen tierischen Produkt kleben. Ist gar nicht notwendig. Ja. Da ist Raum. Da ist Platz für Kreativität. Und da können sich dann die Marketing-Experten auch so richtig ins Zeug legen. Was klar ist, die verpflichtende, beschreibende Bezeichnung, die darf nicht fehlen. Und das ist das, was wir vielfach sehen, auch in den österreichischen Regalen. Tolle Sachen. Aber was das jetzt ist, was ich in der Hand habe, weiß ich deswegen noch immer nicht. Also hier wird sicher nachgeschärft werden müssen.
Also quasi zusammengefasst, der Fantasiename ist ja das, was groß vorne auf dem Produkt draufsteht, und die beschreibende Bezeichnung, wo dann eben klar und deutlich benannt werden muss, um was es sich handelt, welcher Geschmack, welche Proteinbasis. Das ist das, was meistens auch vor dem Zutatenverzeichnis nochmal aufgelistet ist. Das einmal vielleicht für unsere Zuhörer und Zuhörer, damit sie wissen, wo sie die einzelnen Bezeichnungen finden. Und ich habe jetzt verstanden, wenn es sich um ein gewachsenes Stück handelt, wie zum Beispiel das Filet, dann darf man jetzt nicht sagen, das ist ein vegetarisches Filet, sondern man darf das nur sagen, wenn es um eine gastronomische Zubereitung geht, wie zum Beispiel der Döner. Also er ist ja nicht gewachsen, sondern das ist eine Zubereitung, deshalb unser Döner hieß, glaube ich, einfach nur Plant-Based Döner, Marc, wenn ich mich richtig erinnere. Da ist direkt klar, okay, das ist Döner auf Pflanzenbasis, oder auch zum Beispiel, ja, so Hackfleisch. Das ist ja auch nicht gewachsen. Das ist ja auch eine Zubereitung. Also da, das dürfte man dann quasi vorne draufschreiben, veganes Hack.
Natürlich. Also hier geht es jetzt wirklich nur um das Fleischstück wie gewachsen. Also Österreich ist ja eine Schnitzelnation. Und Schnitzel ist eine klassische gastronomische Zubereitung. Natürlich können Sie draufschreiben, das ist jetzt ein Schnitzel. Ein Schnitzel wächst nicht als Schnitzel. Ja, das ist in der Regel ein Stück aus dem runden, schönen Hinterteil des Schweines. Oder des Kalbes, je nachdem, ob Sie jetzt das klassische Wiener Schnitzel aus Kalbfleisch bevorzugen oder Alternativen bevorzugen.
Jetzt haben Sie ja vorhin auch mehrfach den Fisch angesprochen. Da gibt's ja auch schon einige Ersatzprodukte. Lachs hatten Sie jetzt mehrfach ins Spiel gebracht. Das haben wir auch, glaube ich, mal letztes Jahr auf der Grünen Woche probiert. Unterliegt der denn genau den gleichen strengen Bestimmungen wie Fleischersatzprodukte?
Also wirkliche Ausnahmen und einen sehr breiten EU-Schutz haben Sie bei den von mir schon zitierten Milch- und Milchprodukten. Da ist die Welt nochmal eine andere. Aber bei Fisch- und Fischersatzprodukten, da machen wir zumindest auf der rechtlichen Seite, haben Sie da keinen Unterschied. Ja, es ist einfach ein Lachsersatz, ist ein Lachsersatz. Ja, das können Sie ohne weiteres draufschreiben, auf Basis von was auch immer. Das ist ohne weiteres möglich. Wir hatten auch hier eine Diskussion, betrüge ich das Lachs mit X? Also in der beschreibenden Bezeichnung ist der Lachs mit X zu wenig. In der Fantasiebezeichnung können Sie das natürlich verwenden, wenn Sie vorher draufschreiben, dass das natürlich ein vegetarischer oder veganer Lachs mit X ist. Nur Lachs mit X wäre auch zu wenig.
Jetzt haben wir ja ganz viel über die Produkte gesprochen, die wirklich als Alternativen daherkommen und auch nicht ohne Zusatzstoffe auskommen. Aber es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, Fleisch zu ersetzen oder Milch zu ersetzen. Wie sehen Sie die Zukunft? Also welche Trends kommen da auf uns zu? Was ist zum Beispiel mit dem zellkulturbasierten Fleisch?
Also ich denke, da haben wir noch sehr viel zu erwarten. Da ist in Wahrheit die Forschung erst am Ansatz. Vor ein paar Jahren ist ja das erste Mal gelungen, einen kleinen Burger im Laboratorium zu züchten. Das Ding hat in seiner Gestehung 250.000 Euro verschlungen. Also unglaublich. Heute haben sie Produkte, die haben Marktreife. Sie haben eine Zulassung für diese Produkte in Singapur. Es sind zwei Produkte zugelassen in den USA. Es läuft ein Zulassungsverfahren für, weil das ist ja ein Novel Food bei der EFSA in Europa. Das ist allerdings noch im Laufen. Also hier muss man mal schauen, was auf uns zukommt. Und diese Technologie ist aus meiner Sicht auch erst am Anfang. Singapur hat beim Weltfleischkongress, der war in Maastricht im Herbst, vorgestellt, dass sie hier gerade an neuen Technologien arbeiten. Denn die Technologien, wie sie jetzt haben, basierend auf Stammzellen, da gibt's natürlich immer wieder Hinterfragungen dieses Ganzen, ja. Und hier wird weiter gearbeitet daran, ein Produkt zu schaffen, das eben nicht auf Stammzellenbasis ist, sondern wo sie vielleicht aus einer adulten Zelle arbeiten können, das ohne fötales Kälberserum im Nährmedium auskommt, das vielleicht nicht Unmengen an Energie verschlingt. Also hier werden wir sicher in den nächsten Jahren noch massiv Forschung sehen. Und das ist eine Technologie, die wird sicher im Auge zu behalten sein. Derzeit zu behaupten, diese Produkte wären nachhaltig, stimmt nicht. Wenn Sie sowas machen, brauchen Sie ein Kleinkraftwerk daneben, damit Sie den Strom für das Ding bereitstellen können. Aber ich bin überzeugt, so wie wir uns gar nicht vorstellen können, dass es überhaupt jemals gelingen wird, sowas zu züchten. Also vor 10 Jahren wäre das noch eine Undenkbarkeit gewesen und jetzt haben Sie diese Produkte auf Märkten auf dieser Welt. Also da wird sich einiges noch tun. Und da bin ich sehr zuversichtlich, dass die Probleme, die diese Kulturen jetzt haben, in Zukunft dank der Forschung auch behoben werden können. Und dass wir dann ein Produkt haben, da, wo wir sagen können, dass ist auch in Europa möglich. Weil in Europa, Sie wissen, Behandlung mit Hormonen, speziell Wachstumshormonen, ist ja in Europa untersagt. Ja, wie wollen Sie denn dieses Klümpchen zum Wachsen bringen? Da müssen Sie ja ein bisschen anschieben. Das wächst ja sonst in der Ewigkeit nicht gescheit. Ja, und da wird sicher in Zukunft alternative Technologien geben, da bin ich überzeugt von.
Genau, Sie haben es angesprochen, es fällt ja auch alles unter die Novel Food Verordnung und ist ja auch in Europa teilweise auch noch gar nicht zugelassen. Und ich bin mir sehr sicher, dass da auch nochmal ganz andere Fragen in Sachen Kennzeichnung auf uns zukommen. Also wie die Produkte dann heißen dürfen, wenn sie aus dem Labor kommen. Das ist dann die neue Baustelle für Sie, Frau Lorenz.
Ach, Veränderung ist doch Leben. Und es ist doch immer schön, wenn neue Dinge kommen. Ich sehe das jetzt nicht schlecht, sondern ich sehe das als sehr positiv und ich sehe das auch als positive Herausforderung für mich jetzt im Lebensmittelrecht, dass wir uns dann halt mit diesen Dingen befassen werden. Wichtig ist ja am Ende der Konsument. Der Konsument muss wissen, was er kriegt und ihm muss es schmecken.
Wunderbar. Veränderung ist Leben. Ich finde, damit haben wir doch ein perfektes Schlusswort gefunden für den heutigen Podcast. Wir sind so langsam auch am Ende. Wir sagen erstmal vielen lieben Dank, Frau Lorenz.
Ja, sehr gerne. Es hat mir sehr Freude gemacht und ich danke, dass ich da die Gelegenheit hatte, dieses vielleicht ein unbekannte Wesen, Ersatzprodukte ein bisschen zu entzaubern und klarzustellen, wo die Reise vielleicht hingehen könnte.
Wunderbar. Also nochmal vielen Dank. Und Manon, was hast du denn heute aus der Folge so für dich wieder mitgenommen?
Also ich habe erstmal mitgenommen, dass ich auf jeden Fall am 4. und 5. Juni am Food Safety Kongress in Berlin teilnehmen werde, wo Frau Lorenz auch spricht und die Kennzeichnung auch nochmal genau erklärt für die Fleischersatzprodukte und natürlich noch viel drumherum. Also von daher war das jetzt schon mal ein guter Vorgeschmack. Ich habe viel gelernt. Ich habe auch gelernt, dass die Hersteller vielleicht ein bisschen kreativer und mutiger sein sollten, was die Fantasie Bezeichnungen angeht. Es ist, wenn ich mir so den Markt angucke, ja im Moment wirklich so, dass sie versuchen, die Fleischalternativen so zu benennen, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher direkt wissen, was sie da kaufen. Das ist natürlich auch gut, weil das zeigt eine gewisse Transparenz. Aber wie Sie schon gesagt haben, Frau Lorenz, vielleicht ist es auch gar nicht schlecht, wenn man so schöne, coole Fantasienamen sich einfallen lässt, solange die korrekte Bezeichnung, was es sich handelt, dann unten drunter steht. Ist das ja auch alles rechtens. Auch war mir überhaupt nicht klar. Ich weiß zwar, dass Zusatzstoffe zugelassen werden müssen, bevor sie eingesetzt sind, aber mir war gar nicht klar, dass es dann so Kombinationen gibt. Also dass es so Fleischgewürzmischungen gibt oder Zusatzstoffe, die in Fleischzubereitungen drin sind, die auch nur da drin sein dürfen und dann eben nicht bei den Alternativprodukten. Also von daher an der Stelle auch nochmal vielen Dank für die Aufklärung. Ich bin froh, dass es diese Produkte gibt. Es sind Alternativen, es bereichert unsere Lebensmittelvielfalt und ich glaube, dass viele Flexitarier, die nicht auf den Fleischgeschmack verzichten möchten, dazu greifen und das auch in Zukunft noch tun werden.
Also der Karfreitag ist auf alle Fälle auch für den Nicht-Fischesser praktisch schon mal gesichert. Es gibt auch da mehrere Möglichkeiten, wie man den dann trotzdem fleischlos verbringen kann. Dann Manon, wir beide hören uns wieder im April, Ende April mit einer neuen Folge.
Genau.
Und dementsprechend, jetzt wünsche ich dir erstmal wunderschöne Ostern. Lass es dir gut gehen und das wünschen wir natürlich auch allen Hörerinnen und Hörern.
Dankeschön, schöne Ostern. Tschüss.
Tschüss.
Ernährung Plus, der Foodcast. Immer am letzten Mittwoch im Monat neu. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland. Alle Folgen bei podnews.de und allen wichtigen Podcast-Portalen und Streamingdiensten.